Ja, ich freue mich, hier zu sein. Es ist jedes Mal eine Freude, hier zu sein, egal wie lang es her ist. Es ist immer ein Stück Heimat für mich und ich freue mich, dass ich heute hier stehen darf. Ja, es ist sehr einfach für uns, uns Sorgen zu machen. Wir leben in einer Welt, die von Hungersnöten, von Weltwirtschaftskrisen, von Umweltkatastrophen, von Kriegen und viel mehr geprägt ist. Und wir sehen, wie zerbrechlich unsere Welt ist, wenn auf einer kleinen Insel im Atlantik ein Vulkan ausbricht und der gesamte Flugverkehr in Europa stillgelegt wird. Und es sind nicht nur die großen Dinge, bei denen wir uns Sorgen machen. Es sind auch die alltäglichen Dinge. Und es gibt vieles, worüber wir uns Sorgen machen können in der schnellen und hektischen Welt, in der wir leben. Und selbst ich hatte sehr viele Sorgen, als ich die Predigt vorbereitet habe, weil ich angesichts Zeitmangel sehr unter Druck stand und ich wirklich nicht wusste, wie ich die Predigt fertig bekommen sollte. Ich hatte in der letzten Woche von meiner freien Zeit, von den Semesterferien, habe ich mich mit unserem Pastor Markus Gulden getroffen und als ich dann am Anfang der Woche auf meinen Terminkalender schaute, habe ich leider keine Zeit gesehen, wo ich nur überhaupt anfangen hätte sollen. Ich habe entweder Sachen gehabt, die ich noch dringend erledigen musste oder Leute, die ich noch gerne sehen wollte, aber keine freie Minute für die Predigt und so, ja, war es immer drückender, je weiter die Woche fortschritt, je der nächste Tag kam und die Sorgen wurden größer, meine Last wurde schwerer, weil ich wollte die Predigt zumindest den Entwurf unserem Pastor zeigen. Und es war dann an einem Mittag, an dem Gott eingriff und wo er mir den Gedankenanstoß gab, über was predigst du nochmal? Über Sorgen? Fällt dir vielleicht was auf? Und wie wir heute sehen können, ich habe nicht nur einen Entwurf fertig bekommen, Gott hat es auch geschafft, dass trotz einem stressigen Wochen im Studium die Predigt fertig geworden ist und ich heute hier stehen kann. Dass Sorgen unnütz sind, werden wir heute hoffentlich sehen und unser größtes Problem liegt darin, wie wir die Welt betrachten, wie wir auf unser Leben schauen, denn wir, wie wir sehen werden, leben wir wirklich, wie Klaus schon gesagt hat, in einer verkehrten Welt. Und bevor wir uns mit dem Text befassen, möchte ich noch beten und wer kann, der soll doch bitte aufstehen. Herr, ich möchte danken für diesen neuen Tag. Ich möchte danken, dass wir jetzt wieder auf dein Wort hören dürfen. Ich möchte dich wirklich bitten, dass alles, was jetzt noch da ist, was nicht von dir ist, was uns ablenkt, was uns stört, um auf dich zu sehen, dass du alles wegnimmst, alle unsere Sorgen wegnimmst und einfach nur auf dich blicken lässt. Ich möchte dich bitten, dass du uns heute lehrst, dass du uns dein Wort öffnest, dass du in uns mit deinem Geist wirkst und uns deine Größe zeigst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du wirklich unter uns bist und wirklich deinen Segen jetzt uns gibst, Herr. Amen. Sie setzen. Wie Klaus auch schon erwähnt hat, den Predigttext können Sie auf der Rückseite vom Informationsblatt nachlesen. Es ist, wer eine Bibel zur Hand hat und aus seiner Bibel lesen will, ist Matthäus 6, Verse 19 bis 34. Matthäus 6, 19 bis 34. Ich lese vor. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plagen. Bevor wir anfangen, müssen wir uns anschauen, in welcher Welt wir eigentlich leben. Wir haben zwar begriffen, dass die Sonne sich nicht um uns dreht, sondern dass es andersrum ist und dass das Universum wir nicht das Zentrum davon sind, sondern eher ein kleiner Teil irgendwo am Rande, aber unser Leben geht doch um uns. Es geht darum, dass wir glücklich sind, dass es uns gut geht, dass alles so läuft, wie wir es wollen. Wenn wir das Fernsehen anmachen, dann sehen wir gerade noch das, was uns fehlt, um glücklich zu sein, was wir noch kaufen können, damit es uns noch besser geht. Und wir werden darauf getrimmt, dass wir unsere Königreiche bauen, Frau, Mann finden, Haus bauen, Kinder bekommen, Auto kaufen, vieles andere. Und wir sammeln um uns unsere Schätze. Und genau das ist der Punkt, wo unser Text ansetzt. In Vers 19 heißt es, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Wir sammeln heutzutage all das, was in dem Text erwähnt wird. Und wenn wir den Text näher betrachten, dann sehen wir, dass Jesus zu uns spricht. Und es ist immer noch Teil der Bergpredigt. Und wenn wir ein paar Verse zurückgehen, finden wir eine Stelle, die uns sehr bekannt ist. Wenn wir ab Vers 9 lesen, sehen wir, dass das Vaterunser steht. Und es war so, dass die Jünger Jesus gefragt haben, wie sie beten sollen. Und wenn wir jetzt seine Antwort betrachten, dann müssen wir wirklich schauen, was Jesus auch lehrt. Wenn wir beten, hat es auch mit unserem Innersten zu tun. Wenn wir beten, fragen wir nämlich Gott danach, wonach wir verlangen. Und wenn wir jetzt uns seine Antwort anschauen, dann sehen wir, dass es der genaue Gegensatz ist zu dem, was wir von unserer Welt hören. Denn es geht nicht um unser gutes Image, sondern dein Name werde geheiligt. Es geht nicht danach, dass wir unsere Königreiche aufbauen und dass alles so geschieht, wie wir wollen. Es geht um sein Reich und sein Wille. Und da stehen wir jetzt unter einem Problem, denn wir haben das Problem, dass wir uns entscheiden müssen, wem wir nachfolgen. Und ich habe ein gutes Zitat von Luther gefunden, das ich gerne vorlesen will. Luther hat gesagt, der Mensch ist das Ross, irgendjemand reitet ihn immer, entweder Gott oder der Teufel. Eine Möglichkeit, dass das Ross sich selbst reitet, gibt es nicht. Wir sehen also, es ist ein Entweder-Oder, es ist nur schwarz oder weiß, es gibt kein Mittelding. Wir können immer nur einem dienen, das lesen wir auch im Text. In Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Und mit Mammon ist nicht wie in anderen Übersetzungen vielleicht nur Geld gemeint. Es geht um Wohlstand, um Luxus, um Reichtum. Und wir sehen dann auch gleich, warum wir es nicht tun können. Denn im darauffolgenden Vers heißt es, oder in Vers 21 heißt es, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und mit Herz ist nicht unser fleischliches Herz gemeint, das Blut durch unsere Venen pumpt. In der Bibel ist mit Herz immer der Ort gemeint, an dem wir unsere Entscheidungen treffen. Der Ort, das Zentrum unserer Person, da wo unsere Gefühle sind, unsere Gedanken. Und das ist die Frage an euch, wo ist dein Herz? Auf welchen Schatz ist dein Herz gerichtet? Wenn wir weiterlesen, dann ist noch wird das Auge erwähnt. Und hier ist es selbe, Jesus spricht wieder bildlich zu uns. Das Auge ist nicht unser Auge, wie wir es im Kopf haben, sondern es ist unser inneres Auge, unsere innere Ausrichtung gemeint. Das Auge ist hier das Werkzeug von unserem Herzen, das darauf schaut, was unser Herz ansehen will. Und hier bringt das Beispiel, in manchen Übersetzungen steht nicht gesund, in den Versen 22 und 23, sondern einfältig. Und dabei ist jetzt nicht das Negative einfältig gemeint, wie dumm oder zurückgeblieben, sondern mit einfältig ist gemeint, dass unser Auge nur eine Sache betrachten kann und gleichzeitig klar sehen kann. Das perfekte Beispiel, das bitte nicht nachmachen, ist auf der Autobahn, wenn wir auf der Autobahn fahren. Wir können nicht sicher mit 120 Stundenkilometer auf der Autobahn fahren und dabei staunend die Landschaft betrachten. Das geht nicht. Wir können nur das eine tun. Und dasselbe ist mit unserem Leben. Wir können nicht auf eines von beiden gerichtet sein, auf beides gerichtet sein. Wir müssen uns entscheiden. Und das ist auch, was die Verse 22 und 23 bedeuten. Wenn unser Inneres aufs Richtige gerichtet ist, wird es unserer Seele gut gehen. Aber wenn es in uns dunkel ist, wenn es finster ist, dann liegt es daran, dass wir auf das Falsche gerichtet sein. Wir sehen also, unser Herz kann nur auf eine Sache gerichtet sein. Sie kann nur einem Herrn dienen. Das Problem, das wir jetzt haben werden, ist wahrscheinlich, dass wir mit Herr nicht viel anfangen können, weil Sklavenhaltung im Moment nicht so modern in Deutschland ist. Deswegen müssen wir zurückblicken und im Alten Testament schauen, was der Begriff ursprünglich bedeutet hat. Der Begriff Herr stammt aus dem Alten Testament. Und dabei war es so, dass wenn Menschen in ihrem Land in Schuld geraten sind, dann haben sie sich selbst und nicht bezahlen konnten, dann haben sie sich selbst verkauft. Sie haben sich selbst, ihren Leib, ihre Arbeitskraft, alles, was sie hatten, haben sie einem anderen gegeben. Sie haben sich praktisch selbst verkauft. Und ihre Aufgabe war es dann, ihrem Herrn als Sklaven oder Knecht zu gehorchen. Und dabei war es nicht so gedacht, wie es dann später ausgeführt worden ist, dass die Sklaven misshandelt worden sind oder schlecht behandelt worden sind. Denn ursprünglich war die Beziehung zwischen einem Herrn und einem Sklaven sehr fürsorglich. Der Herr musste für die Unterkunft sorgen, für die Nahrung sorgen. Er musste ihnen Platz zum Schlafen geben und ihn auch schützen. Die Aufgabe des Knechtes lediglich war es, dass er den Willen seines Herrn tut. Und in der gleichen Weise, wie die Menschen damals in ihrem Land schuldig geworden sind, so sind wir vor Gott schuldig geworden durch unsere Sünde. Und wenn wir Christen sind, dann hat Jesus uns von dieser Schuld freigekauft. Er hat sein Leben gegeben und hat durch diesen Preis für unsere Schuld bezahlt. Und wir sind nun sein. Und es ist jetzt nicht so, dass wir als Christen bei unserer Bekehrung uns aussuchen können, ja, wir nehmen Jesus als Retter und vielleicht irgendwann mal als Herrn. Wir sind nicht beim Autokauf, man kann sich ankreuzen, was man gerne haben will. Jesus ist immer Herr und Retter. Und das wird uns vielleicht auch mehr verständlich machen, was wir jetzt darauf folgend lesen werden. Wenn wir weitergehen, heißt es in Vers 25, deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist das Leben nicht wichtiger als Nahrung und der Leib nicht wichtiger als Kleidung? Wie wir vorhin schon gesehen haben, ist es wirklich eine menschliche Angewohnheit von uns, dass wir uns Sorgen machen. Wir sind immer darauf bedacht, dass unsere Grundbedürfnisse gestillt sind, dass wir genug Kleidung haben, genug Essen und dass uns alles gut geht und dann fangen wir an. Und so ist es auch meistens, wenn wir Gott dienen. Wir brauchen zuerst Kleidung, schauen, dass alles stimmt und dann dienen wir Gott. Aber Jesus sagt, dass es nicht so sein soll. Das ist unsere verkehrte Weltanschauung. Er sagt deswegen, in Vers 25 fängt er mit deswegen an, weil er unser Herr ist. Unsere Aufgabe ist eine andere. Er wird für uns sorgen. Und es ist nicht so, dass er einfach sagt, ja, macht euch keine Sorgen und gut ist, sondern wie so oft hilft er uns zu verstehen, warum wir uns keine Sorgen machen müssen. Er zeigt auf seine Schöpfung und er will, dass wir von ihr lernen und von ihr begreifen, warum wir uns keine Sorgen machen müssen. Und so kommen wir zu Verse 26 bis 30. Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und dann Vers 28. Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Und wir müssen jetzt aufpassen, wenn wir die Vögel betrachten, dann ist es nicht so, dass die Vögel in ihren Nestern hocken, die Flügel in den Schoß legen und den Schnabel aufreißen und warten, bis Gott ihnen das Essen reinschmeißt. Die Vögel tun, für was sie geschaffen worden sind. Sie fliegen umher, sie sind ziemlich fleißig, sie bauen sich ihre Nester, sie suchen nach Essen. Nur, sich nicht Sorgen machen heißt nicht, dass wir nicht arbeiten. Nicht Sorgen machen heißt sich nicht ängstigen. Denn die Vögel suchen und sie ängstigen sich nicht zu finden. Gott schenkt, dass sie was finden. Und so ist auch mit den Lilien. Die können noch nicht mal arbeiten, sie können nicht mal rumfliegen. Aber trotzdem müssen sie die Sonnenstrahlen auffangen, müssen die Tropfen, die Wassertropfen, die auf sie kommen, aufsaugen. Und so. Und trotzdem macht Gott, kleidet sie prächtiger als Salomo selbst. Beide tun, wofür sie geschaffen worden sind. Und was ist jetzt, wenn zum Beispiel die Vögel bei all ihrem Fleiß suchen, aber jetzt zum Beispiel ein Sturm kommt, was machen sie dann? Sie suchen sich Schutz und sie warten. Sie machen sich keine Sorgen, sie warten einfach und halten aus. Sie fangen nicht an, sich Sorgen zu machen. Und in gleicher Weise müssen wir lernen, uns keine Sorgen zu machen, sondern zu vertrauen. Und Jesus findet hier klare Worte. Er stellt sich eine interessante Frage. Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und die Antwort ist leicht, weil niemand kann das. Niemand von uns. Mit all unseren Sorgen können wir nicht mal einen Atemzug länger unser Leben verlängern. Und es ist im Gegenteil. Unsere Sorgen vergrößern unser Leid. Unsere Sorgen belasten uns. Sie machen das Leid, das wir haben, noch größer. Es wird mehr Belastung für uns. Und es ist aber nicht nur so, dass Sorgen schlecht für uns sind. Es ist viel mehr als das. Sorgen sind im Innersten Majestätsbeleidigung. Sie sind Gotteslästerung. Denn wir müssen mal schauen, was wir mit Sorgen machen. Wir sagen Gott, dass wir ihn nicht glauben. Nicht glauben, dass er der ist, der sagt, Gott, dass wir ihm nicht glauben, dass er in der Lage ist, für uns zu sorgen. Und deswegen spricht uns Jesus hier auch mit Kleingläubigen an, denn nichts auf dieser Welt geschieht ohne seinen Willen. Mit größter Aufmerksamkeit kümmert sich Gott um jede einzelne Sekunde unseres Lebens. Er, der das Universum geschaffen hat, der die Planeten in der Bahn hält, sieht doch das Allerkleinste, was in der nächsten Minute oder Stunde auf uns zukommt. Es gibt nichts, was zu groß oder zu klein für Gott ist. Es gibt nichts, was er nicht sieht oder was ihn überraschen könnte, was ihn überfordern würde. Es gibt kein Problem auf dieser Welt, das wir haben, das ihn überfordern würde. Und er hat uns, ohne dass wir irgendwas dafür getan haben, unser Leben gegeben, er hat uns einen Leib gegeben. Und warum sollte er nicht alles andere noch geben, das wir brauchen, um zu leben, wenn wir das nur begreifen könnten? Er findet dann ziemlich ermahnende, aber auch tröstende Worte, wenn wir weitergehen, in Vers 31 und 32. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Wir haben also gesehen, wir sollen uns darum keine Sorgen machen, aber die Vögel haben ihre Bestimmung, die Lilien haben ihre Bestimmung, nur was ist jetzt für uns dran, was ist unsere Aufgabe, wofür sind wir geschaffen worden? Und damit kommen wir jetzt zur zentralen Stelle in dem Text, wenn wir weiterlesen in Vers 33. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Wir sehen also, es geht nicht um uns, es geht nicht darum, dass wir im Mittelpunkt stehen und dass unser Wille geschieht, sondern Gott ist der Mittelpunkt. Es geht darum, dass wir sein Reich bauen und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Und meistens ist es so, dass wir, wenn wir sein Reich hören, die Gemeinde in Verbindung bringen. Und es ist auch kein falscher Gedanke, es ist nur, die Gemeinde ist nicht alles. Die Gemeinde ist ein Teil von Gottes Reich, aber sie ist viel mehr. Gottes jetziges Reich ist seine Herrschaft hier auf Erden durch seine Jünger, durch uns. Durch Jesus, als er auf die Erde kam, hat Gottes Reich begonnen. In ihm und in seinen Jüngern, in uns Christen, ist es schon unsichtbar da. Und es geht darum, dass wir einfach ihn herrschen lassen in uns. Dass wir ihm Raum geben und auch sein Wort Raum geben, uns zu verändern. Und im Text steht, zuerst, euch muss es zuerst. Und jetzt die Frage an euch, tust du das? Ist das Gott, das ist dein höchstes Anliegen, Gott an erste Stelle zu legen? wenn du deine Woche anschaust, wenn du deine Wochenplanung anschaust, ist es dann das, was an erster Stelle ist, Gottes Reich zu bauen? Und es geht hier nicht um eine 15-Minuten-Andacht, morgens oder abends. Ich will sie nicht schlecht reden, im Gegenteil. Es geht um mehr als das. Es geht darum, dass wir Gottes Wort studieren. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir alle mit einem Theologiestudium anfangen, sondern dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen, dass Gottes Wort uns beschäftigt, dass wir darüber nachdenken, lesen, darüber beten, uns gegenseitig austauschen. Und wenn es uns dann beschäftigt, dass wir es auch umsetzen, dass wir danach handeln im Alltag. Und genau das ist, was mit Gerechtigkeit gemeint ist. Rechtes Handeln durch und mit Gott. Einfach so sich zu verhalten und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, wie Gott es will. Das ist, was mit Gerechtigkeit gemeint ist. Menschen so zu behandeln, unsere Mitmenschen so zu behandeln, wie Gott es will, wie Jesus es getan hätte. Und da sehen wir, es ist nicht nur die Gemeinde, es fängt bei uns an, es durchdringt unsere Familien, unsere Freunde, die Gemeinde, unsere Arbeit, einfach alles, was wir haben. Und an der Stelle wird auch die Bedeutung von Gottes Wort sehr deutlich, denn wir können nicht jemandem nachfolgen, von dem wir nicht wissen, was er von uns will. Aber Gott hat uns sein Wort geschenkt und sich offenbart, damit wir ihn kennen dürfen und wissen dürfen, was er von uns will. Eigentlich wäre es aber dann eine ziemlich unmögliche Angelegenheit, weil Gottes Wille ist unergreiflich für uns, ist unergründlich für uns. Doch in der Menschheitsgeschichte gab es einen Menschen, der uns voranging. Jesus, Gottes Sohn selbst, kam auf unsere Erde und hat uns gezeigt, wie es geht. Er, der den Text an uns schreibt, er weiß, von was er redet. Er hat all das getan. Er hat Gottes Reich an erste Stelle gestellt und seinen Willen an erste Stelle. Und die Frage wieder an uns: Gibst du Gott den obersten Platz in deinem Leben? Behandelst du deine Mitmenschen so, wie Jesus es getan hätte? Richtest du deine Entscheidungen danach, was Gott will, nach seinem Willen? Und hier ist es dann meistens, wo unsere Sorgen wieder anfangen, wo auch meistens unsere Ausreden anfangen. Wenn wir zum Beispiel auf der Arbeit unter Druck geraten, wenn unser Chef zum Beispiel von uns will, dass wir was tun, was nicht nach Gottes Willen ist, oder wenn er uns vielleicht unter Druck setzt, dass wir lügen oder vielleicht sogar ein bisschen betrügen zum Wohl der Firma. Aber ich meine, wir brauchen doch den Job. Wir müssen vielleicht sogar eine ganze Familie ernähren. Was sollen wir denn machen, wenn er uns zum Beispiel feuert? Haben wir gar nichts begriffen? Ist Gott denn nicht in der Lage, wenn es hart auf hart kommt, uns einen neuen Job zu geben? Ist er dann nicht in der Lage, uns eine neue Arbeit zu geben, für unsere Familie zu sorgen? Oder wenn wir mit unserem Freundeskreis unterwegs sind oder mit unseren Freunden was machen, wenn sie etwas machen, was ganz und gar nicht Gottes Wille ist, handeln wir dann, wie sie wollen? Richten wir uns nach ihnen oder stehen wir für Gottes Wort ein oder für Gottes Willen? Wir sehen hier, wir behandeln nicht irgendwelche Theorien, wir machen uns nicht irgendwelche schönen Gedanken. Es geht hier um die Realität, es geht um unseren praktischen Alltag. Wir werden täglich vor Entscheidungen gestellt und oft sieht es vielleicht nicht rosig für uns aus. Oft ist es vielleicht so, dass unsere Handlungen Konsequenzen haben, die nicht rosig aussieht, wie bei dem Beispiel mit der Arbeit. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn wir nach Gottes Willen handeln, sind die Konsequenzen nicht unser Problem. Gott ist der Herr. Es ist seine Aufgabe. Es ist seine Aufgabe, für uns zu sorgen, egal was wir machen, wenn wir nach seinem Willen handeln. Er wird alles andere dazugeben, hat er gesagt. Das steht hier in seinem Wort. Und es ist vielleicht so, dass er uns nicht immer das gibt, was wir wollen, aber er wird uns immer das geben, was wir brauchen. David hat es mal in einem seiner Psalmen sehr gut auf den Punkt gebracht, in Psalm 37, Vers 25. Ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seinen Nachkommen um Brot betteln. Nie sah ich einen Gerechten verlassen. Und wenn wir jetzt noch den letzten Vers betrachten, sehen wir was Interessantes. Jesus sagt, sorgt euch nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plagen. Wir sehen hier, Jesus sagt uns, er weiß, dass es Dinge gibt, über die wir uns Sorgen machen könnten. Es gibt Dinge, die wir nicht wissen, die ungewiss für uns sind, Dinge, die uns beschäftigen. Aber er sagt ganz deutlich, wenn wir seine Kinder sind, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Er wird für uns sorgen. Er weiß, was wir brauchen. Lasst uns also Gott in unserem Alltag, in allem, was wir tun, mehr Raum geben, allen Raum geben, den wir haben. Lasst uns wirklich unser Leben in seine Hände geben und ihn herrschen lassen. Lasst uns wirklich nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und abschließend möchte ich nochmal auf Psalm 37 eingehen, in dem David es wirklich auf den Punkt bringt. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Es wird jetzt einfach ein paar Minuten geben, bei denen wir einfach Gott unsere Sorgen bringen können. Und ich werde dann einfach im Gebet abschließen. Wir möchten dir danken, dass wir uns nicht zu sorgen brauchen, weil du für uns sorgst. Wir möchten dir danken, dass du unser Herr bist. Wir möchten dir danken, wie wir vorhin schon gesehen haben, dass du weißt, was deine Kinder brauchen, dass du unsere Bedürfnisse kennst und dass du sie uns stillst. Ich möchte dir danken, dass du uns erschaffen hast und uns besser kennst als wir selber, dass du weißt, was wir brauchen und dass unser einziges Anliegen einfach dein Reich sein muss. Wir möchten dir einfach danken, dass wir bei so etwas Großartigem dabei sein dürfen, dass wir dir Raum geben dürfen, in uns zu wirken, dass wir dein Reich bauen dürfen und von deiner Gnade einfach und von deiner Herrlichkeit erzählen dürfen und auch der Welt zeigen dürfen durch das, was wir tun. Ich möchte dich bitten, dass du die Wahrheit wirklich tief in unser Herz legst, dass du uns wirklich begreifen lässt und wirklich fest in uns verankerst, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, weil wir deine geliebten Kinder sind. Amen.